Was glaubst du, was jetzt könnte so eine erste Erfolgsstory sein in der Branche? Technische Gebäude ausrüsten, sagen wir mal Lüftungstechnik. Was ist so am naheliegendsten oder scheint am greifbarsten?
Ja, also wie gesagt, bei so Themen, die wir gerade angedeutet haben, so Doppelnutzen und so, da sind wir schon gut. Ne? Das macht die Branche schon ganz gut. Auch bei Repair sind wir schon ganz gut.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, Sie hören wie immer richtig. Wenn es durch Ihre fantastische Anlage schallt, ist es Ihr Lieblingspodcast von Null auf Technik mit der 51. Folge. Sie haben uns tatsächlich schon 51 Folgen jetzt ertragen. Und heute geht es nicht um das Thema Rundlauf beim Tischtennis, sondern um das Thema Kreislaufwirtschaft bei Trox und auch grundsätzlich in der Branche. Und dazu begrüßen wir unsere goldenen Mitte, den fantastischen Kollegen Ralf Joneleit, zu dem wir natürlich erstmal ein paar Fakten präsentieren, lieber Martin.
Dann los, Martin.
Na los. Na schön, dass du da bist, Ralf. Freue ich mich riesig. Danke. Für alle, die das nicht wissen, der erste Fakt ist vielleicht, der Ralf war ja jahrelang mein Chef. Der ja. Martin wird sicherlich gleich noch erzählen, wie wir auseinandergegangen sind. Darüber hat er vorhin schon wild spekuliert.
Die Anwälte schreiben heute noch.
Ja, dann haben wir 30 Minuten genau. Voll.
Ist eine fantastische Persönlichkeit. Eine ganz, ganz wichtige Säule hier bei Trox. Leitet unseren Bereich Technik seit vielen Jahren schon, ne? Seit vielen, vielen Jahren, glaube ich schon.
Wie viel sind viele Jahre? Viele Jahre, also den kompletten Bereich Technik seit 2016. Davor gab es noch den Bereich Produktmanagement und Forschung und Entwicklung getrennt. Mhm. Aber seit 10 Jahren habe ich jetzt die technische Mütze auf.
Wahnsinn. Ist in Summe schon 52 Jahre alt. Geboren in, Martin?
Zwickau. Und tatsächlich waren seine Eltern auch in diesem Konstrukt Zwickau beschäftigt, nämlich, Ralf, wie du erzählt hast,
in der Trabi-Produktion.
Wie hieß das dann? War das VEB Trabant oder so?
VEB Sachsenring-Zwickau.
Sachsenring, genau.
Jawohl. Das war auch, Sachsenring-Zwickau war auch meine Fußballmannschaft in meiner Jugend sozusagen.
FSV Zwickau, heute noch.
Heute FSV Zwickau.
Man sagt die Schwäne, richtig?
Richtig.
Oh ja, dritte Liga erfahren hier.
Du hast vorhin schon erzählt, das passt dann zum Thema, wir wollen ja heute über Kreislaufwirtschaft reden. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass du da sehr, sehr früh als Kind im Osten schon mit in Berührung gekommen bist.
Ja, weil es in so einer, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Mangelwirtschaft gibt es natürlich wenig und alles, was man hat und alle stofflichen Sachen wie Plastiktüten, die es nicht zu kaufen gab, hat man natürlich so lang wie möglich im Kreislauf gehalten.
Echt? Ja.
So, dass meine Oma, die jetzt 96 geworden ist, immer noch Plastiktüten aus Ostzeiten zu Hause im Schrank hat.
Das ist fantastisch. Wie ist das eigentlich, wenn wir den Martin morgen aussortieren?
Sondermüll, das kriegst du, da musst du viel bezahlen.
Thermisch verwerten könnte man die vielleicht noch, aber ansonsten.
Ansonsten vielleicht noch wichtig zu wissen, Ausbildung zum Heizungsbauer, ne?
Jawohl.
Bei der Firma Bifang in Moers, wenn ich mich richtig erinnere,
genau,
ist die Firma, die bei mir tatsächlich die Heizung wartet.
Ja, ich bin 1990 dann aus Sachsen an den Niederrhein gekommen und habe dann meine Ausbildung als Heizungsbauer da gestartet.
Und danach Studium?
Versorgungstechnik, lieber Ralf.
Versorgungstechnik in Gelsenkirchen an der Fachhochschule, jawohl.
Münster-Steinfurt
ist in der Media. Ist auch die Liebe vom FSV Zwickau in ein bisschen in Richtung Schalke 04 gewandert.
Das verbindet dich zumindest mit einigen hier in diesem Unternehmen.
So sieht's aus. Und auch mit den Farben von Trox.
Ja. Mit den Farben natürlich, gleichermaßen. Kurze Frage noch, bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Gab es aufgrund der Beziehung zum VEB Sachsenring eine bevorzugte Behandlung bei dem Bezug eines Fahrzeugs?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also auch ich hätte mich mit, wenn ich 18 geworden wäre, angemeldet, um einen zu beziehen. Man kam an Ersatzteile ran, sodass meine Eltern einen, weiß ich nicht, 20 Jahre alten Trabi hatten und den immer wieder aufbauen konnten, weil an Einzelteile kam man ran, an ein neues Auto nicht wirklich.
Das ist echt
auch die Kreislaufwirtschaft.
Auf jeden Fall. Und da steigen wir eigentlich tatsächlich ins Thema ein.
Erst habe ich noch eine Frage.
Oh, bitte.
Was ist deine Lieblingskomponente im Lüftungssystem?
Die Lieblingskomponente im Lüftungssystem ist eigentlich der Volumenstromregler.
Und die überflüssigste?
Die überflüssigste? Es gibt keine überflüssige Komponente.
Nein, das war die richtige Antwort, glaube ich.
Da hätten wir rausgeschnitten.
Ich habe keine andere von dir erwartet.
Ja. Das ist gut. Er liebt alle gleichermaßen seiner Kinder, mehr oder weniger.
So sieht's aus.
Wenn wir über das Thema Kreislaufwirtschaft sprechen, Ralf, was meinen wir denn eigentlich mit Bezug auf unsere Branche und speziell auch auf den unternehmerischen Kontext im Bereich jetzt Lüftung?
Genau, Kreislaufwirtschaft, also es geht im Prinzip darum, von der linearen Wirtschaft, es wird ein Rohstoff irgendwo gefördert, der wird veredelt, da werden Produkte draus gemacht und irgendwann landen die auf einer Deponie, von dieser linearen Wirtschaft in den Kreislauf zu kommen. Das ist für unsere Branche, Bautechnik, insbesondere technische Gebäudeausrüstung, noch ein recht neues Thema. Wir haben im Prinzip die letzten Jahrzehnte damit verbracht, die Komponenten immer energieeffizienter zu machen, den CO2-Footprint zu reduzieren. Und jetzt merkt man irgendwann an der Entwicklung, dass der CO2-Footprint und die Energieeffizienz langfristig gar nicht das ist, an was das Entscheidende ist, weil Energie haben wir eigentlich genug auf der Erde, wenn wir die regenerativen Energien vernünftig verwerten, sondern die stoffliche Komponente, das Material, das wird irgendwann zu Ende sein und das im Kreislauf zu halten und nicht irgendwann auf der Deponie enden zu lassen, das ist eigentlich das Thema bei der Kreislaufwirtschaft.
Gibt es irgendwie so ein Vorbildbeispiel, jetzt nicht aus der Lüftungs- und Klimatechnik, sondern irgendwo auf der Welt, wo man sagt, da gelingt das schon sehr gut?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt viele Beispiele für, es gibt auch sehr viele Beispiele für einzelne Aspekte der Kreislaufwirtschaft, gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein, weil es gibt da verschiedenste Möglichkeiten vom Recycling bis zum Reuse oder auch Repurpose, wo man Sachen nochmal neue Funktionen zuweist. Es gibt ja mittlerweile Taschen aus LKW-Planen.
Es gibt Blumenbeete aus Luftfiltern.
Es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die Sachen lange im Kreislauf zu halten. Gerade in der Baubranche und bei uns ist das noch recht neu. Also im Bau wird noch recht linear gearbeitet und da landet echt viel auf dem Müll.
Weil die Teile ja natürlich auch lange im Bestand drin
sind.
Daran liegt das wahrscheinlich.
Das ist der Vorteil. Ne? Also es gibt deutlich viele Consumer-Artikel, die deutlich kurzlebiger sind, wo mehr am Ende auf dem Müll landet. Bau ist recht langlebig, 30, 40 Jahre teilweise im Einsatz. Aber dann es weiter zu verwerten, wieder zu verwerten, das sieht noch recht oder das geschieht nur mit einem sehr geringen Anteil.
Jetzt hattest du gerade schon angefangen, so ein bisschen zu unterteilen. Ne? Reuse wäre eine Wiedernutzung quasi.
Ja, es gibt im Prinzip so drei Kategorien bei dem Thema Kreislaufwirtschaft. Das eine ist, die Produkte intelligent herzustellen und zu nutzen. Das zweite ist im Prinzip die Lebensdauer der Sachen zu verlängern, also die Produkte einfach länger zu nutzen. Und das dritte ist im Prinzip die Wiederverwertung der Materialien. Ne, das sind so drei grundsätzliche Kategorien und innerhalb dieser Kategorien gibt es wieder verschiedene Vorgehensweisen. Ne? Eine Vorgehensweise ist zum Beispiel, die beste ist eigentlich Produkte überflüssig machen. Also so ein Refuse nennt man das. Das passiert sehr häufig im Moment, dass man Hardware-Produkte, die man früher wirklich herstellen müsste, physisch herstellen musste, durch irgendeine Software oder irgendeinen Service ersetzt.
Also jetzt speziell im Bereich von Elektronik zum Beispiel.
Beispielsweise von Elektronik. Ne? Wir haben so Beispiele, wir denken gerade darüber nach, um ein Beispiel aus der Lüftungstechnik zu bringen. Wir denken gerade darüber nach, in einigen Gebäuden, recht einfach strukturierten Gebäuden, gibt es eine Entrauchungsanlage und es gibt eine Lüftungsanlage. Ja. Und dann ist die Frage, braucht man wirklich beides oder kann man in einfachen Fällen auch eine Entrauchungsanlage zur Entlüftung benutzen? Und das ist dann so eine gewisses, dann macht man gewisse Sachen einfach überflüssig und für Sachen, die man nicht mehr herstellt, braucht man keine Ressourcen mehr und schont so die Ressourcen.
Das sind natürlich auch sehr stark vom Gesetzgeber normierte Anwendungen, über die wir jetzt sprechen. Also wenn wir jetzt über Brandschutz sprechen oder auch über das Thema Komfort, gibt es denn bei der Betrachtung von dem gesamten Aspekt der Kreislaufwirtschaft einen normativen Rahmen, der uns jetzt auch als Branche zwingt, sich weiterzuentwickeln? Oder ist es etwas Freiwilliges? Wie würdest du diesen Prozess beschreiben?
Es kommt jetzt über die europäische Gesetzgebung. Also Gebäude, die in Europa jetzt geplant und gebaut werden, müssen einen gewissen Anteil, und dieser wird immer höher über die Zeit, einen gewissen Anteil an recycelten, wiederverwerteten Material enthalten. Und vor allen Dingen die Sachen, die eingebaut werden, müssen im sehr hohen Maße recycelbar oder wiederverwendbar sein. Und dieser Anteil steigert sich, von daher kommt da ein bisschen Druck in die Bauindustrie rein und die europäischen Länder setzen das unterschiedlich um. Es gibt einige andere wie Dänemark und Holland, die sind da sogar ein bisschen weiter in der Umsetzung wie wir hier in Deutschland.
Was machen die anders?
Da sind die Vorgaben der Regierung einfach noch strikter. Da ist die europäische Richtlinie oder werden die europäischen Richtlinien strikter und schneller umgesetzt als hier in Deutschland. Vielleicht, weil auch die öffentliche Hand da anders reagiert. Dort werden zum Beispiel in Holland gibt's öffentliche Gebäude, die müssen schon mit einem gewissen Anteil an Reuse, Recycle-Komponenten gebaut werden. Das ist Vorgabe in der öffentlichen Hand. Hier in Deutschland spart man da eher noch ein bisschen und schaut da eher auf die Kosten, aber das machen andere europäische Länder anders und von daher kommt da mehr Druck rein und wenn die öffentlichen Bauten das so machen, dann ziehen private Investoren nach und dann von da kommt Druck von den Leuten, die Gebäude bauen, die Gebäude betreiben in den Markt rein.
Wir hatten diese Diskussion ja auch im Rahmen einer älteren Folge bei der AMEF, wo der Gesetzgeber sagt, auch für meine eigenen Gebäude setze ich bestimmte Rahmen und Bedingungen an. Ja. Wird das ebenfalls eine Bedeutung in Deutschland haben? Weil jetzt beschreibst du Holland und sagst, die setzen es einfach strikter um.
Ja.
Und bei uns haben wir meistens den Eindruck, wenn wir über Dinge reden, wir wünschen uns immer viel.
Genau.
Und dann sagen wir, ja, man müsste, man sollte, man könnte. Und am Ende drehen sich alle um und sagen so, nee, lieber doch nicht.
Also ist im Moment ist sehr stark vom Betreiber oder vom Investor abhängig. Im Moment ist der Druck von der öffentlichen Hand noch nicht so groß. Mhm. Also die öffentlichen Gebäude setzen noch nicht so um. Es gibt aber einzelne Investoren, die da schon echt Druck machen. Es gibt auch erste Referenzprojekte, wo man möchte, dass Reuse-Komponenten eingesetzt werden. Also man sagt, ich möchte in meinem Projekt explizit nur schon mal verwendete Produkte wiederverwenden, wieder einbauen, um einfach dort einen ganz anderen Footprint zu haben.
Aber geht das einfach so? Weil ich kenne es aus dem Automotive-Bereich halt, wo man sagt, bestimmte Stähle dürfen nicht nochmal eingeschmolzen und verwendet werden aufgrund der Festigkeit. Wird das einfach so funktionieren bei uns?
Es geht mit einigen Materialien und einigen Komponenten. Wir haben halt bei den raumlufttechnischen Anlagen das Thema Hygiene. Also wenn schon mal was verbaut war in Kanälen, dann ist das Thema Hygiene insbesondere in der Zuluft kritisch. Also man müsste Komponenten dort, die in der Zuluft verbaut werden, schon reinigen.
Ja.
Abluft ist nicht so kritisch. Also Luft aus dem Raum nach draußen abführen. Dort gibt es keine so hohen hygienischen Anforderungen. Im Moment ist das Thema, es gibt eigentlich kein vernünftiges Rücknahmesystem. Die logistischen Prozesse gibt es bisher nicht. Also bei uns wäre es, wir haben es mal rechnen lassen, bei uns wäre es im Moment teurer, beispielsweise einen Luftdurchlass von der Baustelle zurückzunehmen, zu reinigen und wieder zu liefern, als sie neu zu bauen.
Ungefähr doppelt so teuer. Und vielleicht auch vom ökologischen Impact gar nicht besser so viel, ne? Weil ja solche Teile, so rein, Materialien, die sehr, sehr rein sind, beziehungsweise wo nicht so viel miteinander kombiniert ist, lässt sich auch recht gut recyceln.
Genau, also gerade bei so einem Luftdurchlass ein gestanztes Stück Blech, vielleicht noch pulverbeschichtet, das lässt sich sehr gut recyceln. Ja. Da gewinnt man nicht so viel. Es gibt aber auch andere Produkte, wie so ein Volumenstromregler mit einer elektronischen Anbaugruppe, mit einer Mischung aus Kunststoff und Blech, wo dann es der Nutzen deutlich höher wäre, es zu recyceln oder zu reusen dann nochmal.
Jetzt hattest du vorhin über Refuse war das, ne?
Also, genau, Refuse ist die mögliche oder eine der Möglichkeiten, ganz vorne am Anfang Produkte gar nicht mehr zu benötigen.
Ne? Wie bei so einer CD zum Beispiel auch, habe ich vorhin dran gedacht.
Du brauchst einfach
eine oder DVD.
Ja, klar.
Oder Kassette oder Schallplatte. Okay, was gibt es noch außer Refuse?
Ein weiteres Beispiel für diesen Bereich intelligente Herstellung und Nutzung ist, einen Doppelnutzen in so Produkte reinzubekommen. Man kennt das zum Carsharing, ne? Fährt nicht einer mehr das Auto, sondern es fahren fünf und das Auto wird halt deutlich intensiver genutzt, als wenn es nur einer fährt. Ein Beispiel von uns zum Beispiel, wir entwickeln gerade dieses OX-System, das Regelsystem. Im Moment haben wir, wenn wir so einen Raum ausstatten mit einer raumlufttechnischen Anlage, gibt es dann im Raum ein Modul für Brandschutz und es gibt ein Modul für die Raumregelung, für die Komfortregelung. Das wollen wir in ein Produkt, sodass man statt zwei Produkte nur noch eins braucht. Das Ganze nennt man dann Rethink.
Rethink dadurch, dass man nur noch eine Hardware hat und zwei Software-Varianten.
Genau, eine Hardware mit zwei Nutzen oder mit mehreren Nutzen sozusagen.
Wie überträgt sich denn das auf deine Arbeit, wenn es um das ganze Thema Produktentwicklung geht? Weil du überblickst ja eine relativ große Kette, da kann ich mir vorstellen, hat es einen Einfluss im Bereich Material. Es sind ja auch mehr Bereiche, die auf einmal, wenn du sagst, es geht nicht nur um die Regelung und den Brandschutz, es geht vielleicht auch noch um viel mehr Punkte. Wie bringt man das alles zusammen, einmal materialseitig und auch wissensseitig? Das wird ja auch bedeuten, dass du komplett dich neu aufstellen, organisieren musst, um sowas dann marktfähig zu machen.
Also es ist schon ein neuer Aspekt in der Produktentwicklung, den wir in der Vergangenheit nicht so beachtet haben. Da haben wir immer sehr stark in Richtung strömungstechnisch optimiert, akustisch optimiert, energieeffizient geguckt. Und das ist jetzt ein neuer Aspekt, diese stofflichen Ressourcen. Wir haben in unserem PLM-Prozess, in unserem Product Lifecycle Management-Prozess extra einen neuen Prozessschritt implementiert, wo wir genau das schauen, wo wir genau auf die stoffliche Seite schauen und sagen, ist das Produkt Kreislaufwirtschaftsready, so haben wir es genannt. Und da sind Themen, die Kollegen aus der Vergangenheit nicht können. Wir beschäftigen uns mit dem Einsatz nachwachsbarer Rohstoffe, also nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Ne? Wir haben, wie ihr wisst, hier eine Plantage Palovnia-Bäume, wo...
Wir haben nachgepflanzt, Martin und ich. Wir haben nachverdichtet sozusagen.
Okay. Ja. Da schauen wir natürlich, gibt's irgendwelche nachwachsenden Rohstoffe, die wir einsetzen können? Wir haben überlegt, ob wir irgendwelche Pilze einsetzen im Bereich der Wärmedämmung. Wie gesagt, es gibt diese hygienische natürlichen Aspekte, die uns da limitieren, aber das sind neue Aspekte, die wir berücksichtigen müssen.
Glaubst du das, weil das, ich kenne die Themen ja auch mit den modernen Werkstoffen und oder alternativen, nachhaltigeren Werkstoffen und gleichzeitig hat man ja die Normungslage, ne?
Genau.
Die natürlich viel begrenzt, dann gibt es natürlich, wenn man mit was Neuem kommt, sind wir in Deutschland auch richtig gut drin, dann erstmal so, das geht alle das nicht. Geht nicht. Brandschutz, Hygiene, da gibt es tausend von Sachen, die dagegen sprechen. Glaubst du, dass wir irgendwie einen neuen Kompromiss irgendwann finden müssen zwischen vielleicht im Bereich Brandschutz und Hygiene auch die Anforderungen vielleicht so ein bisschen zu reduzieren, um einen besseren Kompromiss zu finden zum Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und so weiter?
Ja, ich glaube, das muss man machen. Also ich glaube, das wird langfristig, wird das ein Thema sein, auch wenn man beispielsweise Dämmstoffindustrie, ne? Die Häuser werden immer mehr gedämmt, es geht immer mehr dieses Materials rein, also irgendwann ist da ein Optimum überschritten und das wird genauso bei uns in der Branche zutreffen, dass man sagt, pass auf, wir müssen einen Kompromiss finden zwischen Energieeffizienz und auch dem Thema Ressourceneinsatz. Ne? Also macht keinen Sinn, immer mehr Ressourcen einzusetzen, um was immer effizienter zu machen. Wir hatten letzte Woche einen Workshop in Berlin zum Thema Kreislaufwirtschaft mit verschiedenen Vertretern, mit Architekten dabei, wo die sagen, wenn man das jetzt betrachtet von heute aus, die nächsten 20, 30 Jahre von so einem Gebäude, dann ist das, was heute dominant ist, der Energieverbrauch im Betrieb, ist das was nicht mehr das, was uns langfristig, was langfristig die Größe ist, an der wir uns orientieren müssen, sondern eher Ressourcen, also eher die stoffliche Seite.
Das bedeutet also nicht die Errichtung der Betrieb, sondern was an Ressourcen in diesem Gebäude verbraucht ist, in stofflicher Form, also Metall, in Holz Form. Und so weiter.
Und die Denke, heute ist es so, dass ein Gebäude eigentlich, wenn man es abreißt, nichts wert ist. Und die Denke geht jetzt dahin, dass man sagt, ein Gebäude ist eine Materialbank. Also ich habe im Gebäude immer noch Materialien drin, die nachher, wenn ich das Gebäude abreiße, einen Wert haben. Und das, was ich halt tun muss, ist, dass diese Materialien, die dann im Gebäude noch drin sind, die müssen natürlich leicht wieder rausgeholt werden können, die müssen leicht getrennt werden können und die müssen noch einen Wert haben, Wiederverwendbarkeit, entweder als ganzes Produkt oder als recyceltes Material. Und das ist auch was die Investoren durchaus treibt, was ein Gebäudewert, ein zusätzlicher Gebäudewert ist, ein zusätzliches Asset. Ich habe nicht nur das Gebäude für die Nutzung mit einer gewissen Lebensdauer, sondern am Ende der Lebensdauer hat das Gebäude noch den Wert des Materials, was gut recycelt oder reusable ist.
Wie gelingt das, wenn du jetzt, du bist ja selber aus der, nicht nur aus der ausführenden, sondern von der theoretischen Seite auch im Gebäude unterwegs, Ralf. Was muss denn geschehen, damit das umgesetzt werden kann, weil du sprichst jetzt davon, dass es einfache Zugänglichkeit geben muss. Ja. Wie wird dieser Status quo, wie wir heute bauen, planen, denn dahingehend verschoben?
Ja, also das Produktdesign und auch das Gebäudedesign, die müssen sich halt ändern. Heute werden viele Sachen so verbaut, verklebt, eingemörtelt, dass sie eigentlich nie wieder sauber getrennt werden können. Und das ist ein komplett anderer Approach. Ne? Also wir haben ja schon die Möglichkeiten, zum Beispiel so eine Brandschutzklappe kann ich einmörteln, dann kriege ich sie nie wieder zerstörungsfrei aus der Wand raus. Oder ich baue einen trockenen Einbausatz, dann kann ich die sauber wieder ausbauen, sauber tauschen. Also es gibt die Möglichkeiten, die sind vielfach heute noch teurer. Und was ich am Anfang schon gesagt habe, heute ist es immer noch günstiger, linear zu bauen, als zirkular zu bauen. Und dann muss sicherlich auch
Das glaube ich tatsächlich auch, ist die wichtigste Aufgabe, das irgendwie wirtschaftlich abbildbar zu machen. Weil ich glaube, die Menschen, so wie die Menschen halt sind, da schließe ich mich jetzt ein und ich glaube uns alle, am Ende ist man nicht bereit, dafür unendlich viel mehr zu bezahlen. Ne? Solange es keine gesetzliche Pflicht ist. Ja, ne? Das ist ja auch bei vielen Sachen im täglichen Leben. Alle Leute finden das wichtig mit dem Material, aber wenn es große Preisdifferenzen gibt, dann kaufen die Leute trotzdem das, was von dem Material, von dem Ressourceneinsatz nicht besser ist.
Ja, was sie sich auch leisten können. Am Ende ist es ja immer ein wirtschaftlicher Case.
Deswegen glaube ich, bei der Entwicklung und so weiter ist ganz, ganz wichtig, dass man Möglichkeiten findet, wie man das auch wirtschaftlich anreizbar gestaltet, so, ne?
Eine dritte Vorgehensweise zum Beispiel, um mal wieder zurückzukommen zu den verschiedenen Vorgehensweisen, die es gibt, ist, also dieses intelligente Produktdesign ist Reduce. Und das ist heute schon was wirtschaftlich auch Sinn macht. Also ich reduziere den Materialeinsatz für das Produkt so weit wie möglich. Also ich setze nur minimalst mögliches Material ein. Und das sehe ich natürlich auch im Geldbeutel. Je weniger Stahl oder Kunststoff wir verbauen in den Produkten, umso günstiger wird das.
Und das ist ja tatsächlich eine coole Sache, weil es gibt ja heute auch Fertigungstechnologie, sagen wir mal, durch das additive Fertigen und so weiter, die möglicherweise die Potenziale haben, den Materialeinsatz deutlich zu reduzieren. Ne?
Ja, das ist so. Also gibt es Möglichkeiten. Es gibt dann auch wieder Möglichkeiten, die konträr sind, die einerseits den Materialeinsatz reduzieren, andererseits aber dann die Materialien so miteinander vermischen oder verbinden, dass sie nachher nicht mehr sauber getrennt und nachher sauber recycelt. Also da muss man halt einen Kompromiss finden. Auch hierbei, ne, reduce so wenig wie möglich Material, aber auch am Ende so viel wie möglich wiederverwertbares Material. Das ist.
Wenn du jetzt schaust, welche Schritte unternehmensseitig sind denn notwendig? Jetzt hört sich das jemand an, ne, und denkt sich so, boah, Ralf Junge, erzählt auf jeden Fall einen wahren Satz hier. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall mehr Kreislauf denken. Wo fängt man an und wo hört es denn auf? Weil das hört sich für mich jetzt an, als würde es nicht nur ein Teil sein, dass man sagt, okay, wir sparen jetzt mal ein bisschen Material, sondern das ist ja viel, viel größer eigentlich. Also wie nähert man sich diesem Thema?
Ja, in also es ist Rolle eigentlich eine neue Philosophie, ne? Von dieser linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft. Und da sind noch extrem viele Hürden zu nehmen und es betrifft im Prinzip auch alle Unternehmensteile. Ne? Wir haben im Moment auch noch keine Lösung, was die Logistik betrifft. Ne? Wie bekommen wir von Baustellen Produkte zurück? Ja. Wie gehen wir damit um? Ich hatte ja gesagt, im Moment ist es noch deutlich aufwendiger und teurer, auch Produkte, selbst wenn wir heute falsch liefern, also wenn ein Kunde hat aus Versehen falsch bestellt oder wir haben falsch geliefert, das passiert sehr, sehr selten. Aber wenn es passiert, selbst dann ist es noch ungünstiger, das zurückzuholen, aufgrund der logistischen nicht vorhandenen Prozesse.
Natürlich.
Das zurückzuholen, neu zu liefern.
Man muss den Leuten, die uns jetzt nicht regelmäßig folgen oder uns gewogen sind, sagen, dass wir auch kein Lager betreiben. Das muss man vielleicht noch der Einfachheit halber sagen. Wir haben jetzt nicht irgendwo so ein Lager, da sagt einer 4711, schade, ist nicht dabei gewesen, haben wir aber hinten noch links, hochregal 17, Fach 32, schicken wir morgen mit einem internationalen Versanddienstleister hinterher. Das gibt's halt nicht. Also selbst da gibt's ja in manchen Unternehmen unterschiedliche Ansätze, die jetzt vielleicht Schüttware haben.
Vielleicht verändert sich das auch durch solche Anforderungen.
Das könnte sich verändern. Also wir fertigen heute, wie der Martin schon sagt, 100% auftragsbezogen, mit einer Unmengen Anzahl an wirklich kundenprojektspezifischen Varianten. Ne, auch das ist was wir letzte Woche auf dem Workshop diskutiert haben. Ne? Auch diese Kreislaufwirtschaft-Thema geht in Richtung mehr Standardisierung, mehr Standardvarianten. Mhm. Weil je weniger Varianten ich habe, umso höher ist die Chance, auch was wiederzuverwerten im anderen Bauvorhaben.
Ja. Macht ja auch total viel Sinn. Gibt es noch eine vierte Kategorie oder waren das die?
Es gibt, wie gesagt, 10 verschiedene dieser R.
Das waren jetzt die Top 3?
Das waren die drei, bei denen es um intelligente Herstellung und Nutzung geht. Mhm. Dann gibt es 5 Stück. Da geht es darum, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern. Einfach. Mhm. Also ich habe dann ein Produkt hergestellt, natürlich mit Doppelnutzen, natürlich mit so wenig wie möglich Material. Und dann geht es jetzt darum, wie kann ich das Produkt so lang wie möglich benutzen? Und dann gibt es bei uns typischerweise, es wird in einem Projekt geliefert, es wird eingebaut. Und es gibt durchaus Projekte, Shops oder so, die nach 3 Jahren wieder den Besitzer wechseln, den Eigentümer wechseln, den Betreiber wechseln und dann werden die Sachen weggeschmissen. Und da gibt es diese Möglichkeit Reuse. Das heißt, ich nutze das gleiche Produkt 1:1 nochmal für eine neue Verwendung, ne? Für ein neues Projekt, eigentlich recht einfach, mit einer Reinigung des Produktes, Neulieferung kann das umgesetzt werden. Mhm. Auch da, wie ich eben schon gesagt habe, das ist im Moment noch aufwendig. Ja. Die logistischen Prozesse fehlen uns. Die Abwicklung, auch die Produkte zurückzubekommen, erstmal zu sammeln, das ist ein Thema, was wir bisher nicht so geregelt haben.
Aber das mit der Standardisierung, also stärkere Standardisierung macht auf jeden Fall auch Sinn. Modularisierung, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, Brandschutzklappen haben wir ja in 2 mm Schritten, ne?
Ja.
Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unheimlich viele hast, die genau in einem anderen Objekt mit der gleichen Konfiguration wieder passen, relativ klein. Ich meine, Brandschutzklappe ist jetzt vielleicht sowieso als Sicherheitsbauteil ein Extrembeispiel, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, da mehr zu standardisieren. Und in unserer Branche ist das vielleicht gar nicht so schwer. Ich finde, in anderen Branchen hat man manchmal das Gefühl, die Teile werden eigentlich gar nicht mehr so gebaut, dass die besonders lang halten. Da habe ich manchmal das Gefühl, die Sachen halten heute kürzer als früher. Ne?
Das wird ja der Fernsehindustrie vorgeworfen, dass dann irgendwie nach Ablauf einer Gewährleistung auf einmal irgendein Relais die Biege macht und dann muss alle 3 Jahre eine neue.
Also das ist bei unseren Komponenten nicht so, das wissen wir ja. Ne? Die sind teilweise 30, 40, 50 Jahre im Einsatz.
Dann würde auch die Frage gehen, würdest du jetzt zum Beispiel diese Verlängerung der Lebensdauer mit aufnehmen in diesem Thema der Brandschutzklappen? Weil da gibt es ja eine, sagen wir mal, wiederkehrende Prüfung dieser Brandschutzklappen. Im Grunde genommen sagen wir ja, am besten ist, die kommt nie zum Einsatz, weil einfach das Gebäude sicher ist. Es kommt nie zu einer Havarie. Die werden aber in regelmäßigen Abständen auf Funktionsweise kontrolliert. Genau. Ist das was da reinspielt schon? Und wir sagen, ja, das machen wir doch sowieso schon. Eine Brandschutzklappe hat auch eine relativ lange Haltbarkeit.
Ja, auf jeden Fall. Das sind also gerade das Thema Lebensdauer verlängern, habe ich ja gesagt, ist diese Kategorie.
Ja.
Da sind wir bei den Produkten schon recht gut. Ne? Mhm. Also bei dem Reuse zurücknehmen und wieder liefern ein anderes Projekt, da fehlen uns noch die logistischen Prozesse und einige Rahmenbedingungen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, Vorgehensweise, das ist Repair zum Beispiel. Das war so ein bisschen das, was du sagst. Also Produkte regelmäßig überprüfen und reparieren. Reparieren im Einsatz. Ja. Da sind unsere Produkte mit so elektronischen Anbaugruppen wie Brandschutzklappen, Volumenstromregler oder auch unsere X-Cube-Geräte, die sind da schon sehr gut. Also sie sind sehr modular aufgebaut. Dort kann ich die Verschleißteile wie Filter
oder ich auch einen Wärmetauscher einfach wechseln dabei?
Kann ich einfach wechseln, sehr einfach wechseln. Also da bei diesem Thema Repair sind wir zum Beispiel schon recht gut aufgestellt. Ja, das ist ein Thema, was wir immer schon gut betrachtet haben. Die
Produkte sind ja auch sehr langlebig.
Ja, wenn es zugänglich ist, weil bei manchen, jetzt gehen wir mal in ein Automobil rein, dann sagen die, jetzt musst du zum Beispiel, früher bei den Autos war das ja so, wenn du jetzt dann die, was war das nochmal, der Zahnriemen, dann haben die gesagt, wenn du den ausbaust, dann mach gleich die Wasserpumpe mit, weil du musst den ganzen Motor ausbauen dabei. Genau. Heißt das auch eigentlich, dass ein Einfluss da ist, diese eventuellen Teile, die kritisch sind, schon in der Konzeption so zu designen?
Ja.
Dass du eine einfache Reparatur ermöglichen kannst.
Eigentlich. Das ist so, also das geben wir auch in unseren Montage- und Betriebsanleitungen an, dass man beispielsweise bei Brandschutzklappen, bei Volumenstromreglern, auch bei unseren X-Cube LT-Zentralgeräten gut drankommt an alle Komponenten, die dort gegebenenfalls ausgetauscht werden können. Weil wie gesagt, wir wissen, dass die Grundkörper unserer Produkte 30, 40 Jahre im Einsatz sein können.
Zum Teil länger als das Gebäude
eigentlich auch existiert. Glaubst du, dass das ist ja wahrscheinlich so, wir haben ja in unserem Portfolio auch so ein paar, sagen wir mal, relativ einfache Komponenten, wo man gar nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial hat, jetzt noch viel besser zu werden, was jetzt Energiebedarf angeht oder Funktionalität. Glaubst du, dass es sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft einfach auch nochmal neue Möglichkeiten ergeben, sich zu differenzieren?
Ich denke schon. Ich denke, das ist was kommen wird. Ich meine, die Menschen kennen das auch aus dem privaten Umfeld. Ne? Auch im Consumer-Bereich kommt das Thema Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendbarkeit von Materialien, gewisse Plastiksachen wie Strohhalme werden verboten. Also die Leute kennen das. Und ich glaube auch im B2B-Bereich, wo wir uns bewegen, wird das ein Qualitätsmerkmal werden, wie bisher die Akustik, die Strömungstechnik, die Energieeffizienz ein Qualitätsmerkmal, ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Kann das langfristig auch die Kreislauffähigkeit sein? Es gibt mittlerweile auch Firmen, die sich auf die Produkte zertifizieren. Also wie kreislauffähig ist ein Produkt? So eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung.
Ah, guck mal, ja.
Wie man, wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt.
Genau. Ja, und wir sind halt auch gerade in der Prüfung. Macht es Sinn für uns, vielleicht mal so eine Zertifizierung zu durchlaufen? Nicht um das ganze Produktportfolio zu zertifizieren, sondern einmal so eine Erfahrung zu sammeln. Worauf kommt es denn an?
Das glaube ich tatsächlich auch, dass das wichtig ist.
Die Frage ist tatsächlich an der Stelle, wenn du sagst zertifizieren, dann kommt bei mir sofort Deutsche Gesellschaft zum Nachdrucken von Banknoten mit rein. Hat man sich denn schon auf ein Zertifizierungsinstitut geeinigt oder einen Standard, lieber Ralf?
Nicht wirklich. Also es gibt verschiedene private Zertifizierer wieder, wie bei so vielen
Themen. Das Büro Martin Lenz und Partner hilft Ihnen weiter.
Wir wollen natürlich auch so viel wie möglich Aufwand und Geld darin investieren, die Produkte kreislauffähig zu machen und nicht sie zu zertifizieren.
Ja, weil das ist ja die Frage, weil wonach geht es denn dann? Gibt es jetzt schon ein European Body of Certification sowas?
Es gibt verschiedene Ansätze, die auch anerkannt sind über verschiedene Länder sogar und über verschiedene Hersteller hinaus. Es gibt aber gerade für die Bauwirtschaft, für die technische Gebäudeausrüstung noch nichts. Also es gibt jetzt allgemeine Cradle-to-Cradle-Zertifizierungen, wo Stofftiere und alles zertifiziert wird.
Stofftiere leben immer lange.
Zumindest die beliebt sind. Vor allem haben sie auch einen hohen Platzbedarf.
Tatsächlich gibt es da ja auch diesen Ansatz Repair. Ich habe mal das Lieblingsstofftier von meiner Tochter, kann ich ruhig die Marke nennen, von Steif.
Ja.
Da gibt es tatsächlich absolute Lieblingshersteller. Da war ein Loch im Kopf in dem Bär. Die reparieren den und schicken den wieder zurück. Ne?
Ja.
Und zwar kostenfrei haben die das gemacht.
Kostenfrei. Jesus. Da ist halt die emotionale Bindung zu so einem Steif, die ist halt häufig höher als zur LED-Anlage. Das ist halt das Problem.
Also was meinst du, wir sollten einen Knopf reinmachen oder so?
Ich meine, das war kostenfrei. Das ist auf jeden Fall vernachlässigt.
Ja.
Was glaubst du, was jetzt könnte so eine erste Erfolgsstory sein in der Branche? Technische Gebäude ausreden. Sagen wir mal Lüftungstechnik. Was ist so am naheliegendsten oder scheint am greifbarsten?
Ja, also wie gesagt, bei so Themen, die wir gerade angedeutet haben, so Doppelnutzen und so, da sind wir schon gut. Ne? Das macht die Branche schon ganz gut. Auch bei Repair sind wir schon ganz gut. Das, was wirklich noch fehlt, ist so diese Reuse oder es gibt auch noch diese Refurbish. Also ich nehme ein Produkt zurück, bereite es wieder auf und bringe es wieder neu rein. Ich glaube, wenn man da Ansätze findet, dass effizient von der Logistik her hinzubekommen, dann ist das, könnte das ein großer Schritt sein für die Branche. Jetzt entstehen gerade, wir sind mit Kollegen auch in den Niederlanden, ist ja nicht allzu weit von hier jetzt zugange. Ich hatte am Anfang gesagt, die sind schon ein bisschen weiter. Da entstehen so Rücknahmesysteme schon. Dort werden auf Gebäude, die abgerissen werden, Container hingestellt, spezielle Container, wo dann von speziellen Herstellern die Sachen reingepackt werden können. Es gibt dann diese Plattform, die holen sich die Container zurück, die trennen die und stellen die den Herstellern zur Verfügung und oder bereiten sie sogar auf und der Hersteller entscheidet dann, geht das in Richtung Recycling oder kann ich sogar Sachen für Reuse verwenden. Ja. Da sind wir gerade dabei, mal erste Produkte zu definieren, die wir in so einen Kreislauf mal reinführen und mal zu schauen, was ist der Aufwand, was ist der Nutzen.
Das könnte bei so einem Durchlass oder sowas, das ist gar nicht so weit weg vielleicht. Ne? Wenn du überlegst, der ist ja schon relativ standardisiert von den Größen und so weiter.
Durchlass, Anschlusskasten, solche Geschichten.
Ja, die metallischen Faktoren, glaube ich, spielen noch eine relativ hohe ausgeprägte Rolle. Wo ich mir natürlich immer Gedanken mache, ist alles, was elektronisch funktioniert. Ja. Mhm. Wie trennt man das dann noch weiter, weil es natürlich auch einen hohen Grad von Komplexität hat, Ralf. Ja. Wie ist derzeit das von der Marktseite zu betrachten? Gibt es schon konkret Kundinnen und Kunden, die nachfragen und sagen, also wie kreislauffähig ist ihr Produkt oder sind die so verunsichert und fragen nach oder gibt es konkrete Forderungen? Wie können wir uns das vorstellen?
Also es gibt bisher keine konkreten Forderungen, aber es gibt immer mehr Nachfragen. Ne? Ja. Gerade jetzt gestern wieder was auf den Tisch gekriegt, das erste Mal jetzt auch aus deutschen Projekten, wo dort nachgefragt wird, welchen Wert, wir müssen die Kreislaufwirtschaft für ein neues Projekt rechnen, was wir gerade errichten.
Ja.
Welchen Wert hat denn euer Produkt nach 25 Jahren Betriebszeit noch? Liegt der oberhalb des Schrottwertes oder unterhalb?
Aha, ich dachte gerade CO2-Wert, aber du meinst wirklich den
Materialwert, den Euro-Wert. Und das tun wir uns echt schwer. Also das sind Themen, die für uns neu sind.
Genau. Also, das sind natürlich Wertsteigern. Das ist wie Porsche 911, kaufen sie sich X-Cubes.
Kannst du vielleicht unterschreiben.
Ich habe eh nichts zu verlieren in dem Unternehmen.
Das ist gut zu hören.
Eine Meinung von der Kündigung entfernt.
Wie recycelt man denn so ein Marketingleiter eigentlich?
Sondermüll. Oder zum Wettbewerb.
Was haben wir noch? Repurpose. Also es gibt noch die Möglichkeiten in diesem Bereich Lebensdauer verlängern, gibt es noch die Möglichkeiten Remanufacture. Also auch da nehme ich Produkte zurück und nutze nur einen Teil der Produkte wieder und baue den in neue Produkte ein.
Remanufacture. Also quasi, ich nehme LT-Gerät zurück und nutze nur den Ventilator und vielleicht ein paar Stellantriebe.
Oder aber das Gehäuse, was auch immer das langlebigste ist. Genau, ja, okay. Das ist ein Thema.
Wie heißt das?
Remanufacture.
Okay.
Und dann gibt es Repurpose. Repurpose ist halt, wir nehmen unsere Komponenten aus der Lüftungsanlage zurück und geben denen einen völlig neuen Nutzen.
Genau. Das ist der Blick, wo Martin vorhin gesagt hat, so, das sagst du nicht nochmal, aber ich sag's nochmal, man kann da einen Blumenkasten draus machen.
Wir haben, wie gesagt, ich hab's hier, das Bild, ne, wir haben ein Bild von unseren Kunden geschickt bekommen, wo eine Brandschutzklappe mit Antrieb als Blumenkasten umfunktioniert wurde.
Das ist nicht so schlecht.
Jetzt auf einmal, ne, gerade zweimal hast du mich schon mit Blicken erdolcht, weil du sagst.
Du könntest vielleicht so einen verschmutzten Feinstaubfilter als Kopfkissen benutzen.
Ich bin Hausstauballergiker.
Wir haben schon mal so ein Brainstorming durchgeführt zu Repurpose, da gibt's die witzigsten Vorschläge. Aber auch durchaus umsetzbare Vorschläge. Es gab auch so Vorschläge, dass man aus diesen Rundgehäusen, die zurückkommen, beispielsweise so Kaminanzünder, Grillanzünder machen kann. Eckige Gehäuse als Füße von einer Parkbank oder Tisch und solche Geschichten.
Ja, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ganz mal auszubilden. Azubi-Projekt, glaube ich, im Bereich.
Ja, genau. Und wir sind auch dabei, mal erste Sachen zu bauen, aber das ist bisher alles nicht wirtschaftlich darstellbar.
Vielleicht kann man auch so ein MLT-Gerät, so ein kleines Tiny-Haus bauen.
Das müsste aber sehr, sehr tiny sein.
Ein bisschen größer.
Martin passt nicht rein, auf jeden Fall.
Könnte mich drin in der Nordsee versenken,
wahrscheinlich. Jetzt bald die, da können wir, glaube ich, mit 15 Personen drin schlafen.
Aber das ist dieser Bereich. Lebensdauer verlängern. Okay. Dann gibt es eine dritte Kategorie, da geht es dann darum, die Materialien wiederzuverwenden.
Ne? Einzelmaterialien, also Recycling. Einzelmaterialien.
Das Recycling ist ein Aspekt, also Recycling, wirklich die Materialien zu trennen und wiederzuverwenden. Der andere und eigentlich schlechteste Möglichkeit der Kreislaufwirtschaft ist Recover. Das ist die thermische Verwertung. Also dann ist man eigentlich heraus aus dem Kreislauf.
Thermische Verwertung heißt verbrennen.
Ist eine schöne Umschreibung für verbrennen. Dann nutze ich aber nicht.
Was für ein Euphemismus.
Aber es ist besser, als auf die Deponie zu bringen, weil dann nutze ich wenigstens noch die thermische. Energie. Ne?
Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen und so ein paar Jahre nach vorne schreiten, Ralf, wenn du dann in einem Jahr 2050 zurückblickst, was glaubst du, wird in der Bauwirtschaft, insbesondere in unserem Feld, umgesetzt worden sein davon?
Also ich glaube schon, dass es Rücknahmesysteme geben wird. Also es werden Produkte im Kreislauf gehalten. Für welche Produkte das alles Sinn macht, gilt es jetzt rauszufinden in nächster Zeit. Man ist schon weiter in der Bauwirtschaft, was wirklich Baustoffe betrifft. Zwischenwände. Aber gerade in der technischen Gebäudeausrüstung bin ich mir sicher, dass es dort auch Rücknahmesysteme geben wird. Wir werden auch darauf angewiesen sein, Material, viel mehr Material zurückzunehmen, weil die Rohstoffe immer teurer werden. Die werden immer teurer. Und wir sind ja auch, wie man sieht es auch geopolitisch in Europa, wir haben nicht die meisten Rohstoffe weltweit. Wir sind dort auf Zulieferungen aus Asien, Amerika angewiesen. Mhm. Das wird auch immer schwieriger, die zu handeln. Alle sind heiß auf die Rohstoffe. Von daher werden wir darauf angewiesen sein, mehr im Kreislauf zu halten. Und da wird es Systeme geben. Ich glaube nicht, dass einzelne Hersteller das alles selbst regeln können, sondern es wird so eine Art Plattform, so eine Art Rücknahmesysteme geben, die dann branchenweit oder für die Baubranche sind. Und da die richtigen Akzente zu setzen und da jetzt früh dabei zu sein, das ist eigentlich das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
Das ist ein absolut spannender Punkt, weil es wird ja immer mehr verbraucht. Man sagt ja ohnehin, der Rohstoffhunger der Menschheit ist deutlich über dem Niveau von dem, was wir eigentlich haben. Und gerade solche Themen, du sprachst ja auch Elektronikkomponenten an, wenn es um seltene Erden geht.
Das ist richtig schlimm. Ich glaube, viele denken ja immer nur bei begrenzten Ressourcen an Öl und Gas und so was. Ja. Aber diese seltenen Erden, die sind ja in der heutigen Zeit für die ganzen Industrien auch nicht mehr wegzudenken.
Und vor allen Dingen die zum Teil asiatischen Länder, insbesondere China, haben ja auch dann Exportbänne schon ausgesprochen. Das bedeutet, dass bestimmte Produkte gar nicht mehr das eigene Land verlassen, woraufhin wir ja natürlich angewiesen sein werden müssen, das, was wir haben, in irgendeiner Form wieder auszubeuten oder so zu nutzen. Ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, glaube ich.
Auf jeden Fall. Und wir haben extrem viel Material im Kreislauf schon. Ne? Es gibt auch Plattformen jetzt heute schon, die nennen das Ganze oder betreiben so eine Art Urban Mining, nennen die das. Also wenn Gebäude abgerissen werden die halt als Rohstoffquelle gesehen. Ne? Und dann es gibt Firmen, die machen so eine Art die Construction Audit, das heißt, die gehen durch Abrissgebäude, schauen dort, was ist noch vorhanden, was eventuell genutzt werden könnte, packen das in eine Datenbank und stellen das zur Verfügung, der Branche zur Verfügung, und dort kann man sich melden, dort kann man sagen, ich brauche jetzt die und die Fenster, Türen, und dann kann ich die kaufen. Selbst das ist natürlich auch, genau, das ist die Schwierigkeit. Ein Problem.
Manchmal sind Sachen drin, die kannst du nicht benutzen.
Ja. Ja.
Aber ich finde das Thema total spannend, vor allen Dingen mit welcher Begeisterung du davon berichtest. Da merkt man richtig die Freude daran und auch den Glauben daran, dass das echt einen Unterschied macht für unsere Welt irgendwann.
Ist halt ein völlig neuer Aspekt und wie gesagt, aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt. Ich bin da auch so ein bisschen grün angehaucht, bin auch am Tauchen privat, und wenn man sieht, was da manchmal an Material im Ozean schwimmt, dann bekommt man den Eindruck, wir müssen anders mit den Stoffen, mit den Materialien umgehen.
Eine riesen Verantwortung. Und gerade wir, ich meine, jeder sagt ja dann immer so, ja, aber mein kleiner Teil. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man da, wo man anfangen kann, anfängt einfach in allen Branchen und jeder für sich.
Wo fängst du da? Hast du was, wo du sagst, das hast du umgestellt privat? Also, dass du sagst, zum Thema Kreislauf oder Nachhaltigkeit oder so?
Also wir nutzen viel oder wir versuchen viel Verpackung einzusparen. Mhm. Meine Frau hat mal eine Zeit lang in so einem Unverpacktladen gearbeitet. Da geht es darum, wirklich Plastiktüten und gewisse Sachen nicht mehr zu verwenden. Das machen wir recht konsequent. Wie gesagt, hängt vielleicht auch ein bisschen an dieser Tauchgeschichte, weil das sind oft, man sieht irgendwelche Schildkröten oder Fische mit irgendwelchen Plastiktüten im Maul. Aber das ist was wir privat echt umsetzen. Und ich kriege auch Ärger mit meinen beiden Söhnen, insbesondere mit dem Kleinen. Mhm. Der ist da schon sehr drauf erpicht.
Der ist aber zwei Köpfe größer als du.
Der kleine Sohn ist nur einen halben größer, der große im Ganzen. Von daher, genau.
Sehr schön. Gut. Spannendes Thema, das wir nochmal, denke ich mal, im Laufe der 100. Folge vielleicht nochmal aufgreifen, Martin, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen bei diesen Themen, die so total dynamisch sind, jetzt gerade total trendy sind, muss man eigentlich mal so ein jährliches Update machen.
Wo stehen wir eigentlich gerade tatsächlich? Ne?
Das finde ich total spannend, weil da wird viel passieren, genauso wie beim Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, EPDs hatten wir mal, aber generell das Thema Nachhaltigkeit.
Ja. Das ist auf jeden Fall großes Potenzial. Und wir stehen da noch recht am Anfang, genau.
Das müssen wir uns echt mal machen, wenn wir so ein paar Themen sein, da machen wir regelmäßig so Updates.
Nochmal das Update dazu. Finde ich auch eine gute Idee, Ralf. Das war nicht nur kurzweilig, das war auch richtig interessant.
Auf jeden Fall.
Und dazu sage ich erstmal vielen lieben Dank. Martin, dir danke ich natürlich auch.
Vielen Dank. Ich fand es auch super.
Ja.
Ne, war sehr, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall deutlich aufgeräumter jetzt bei dem Thema.
Absolut.
Ich glaube, das gilt für alle, die zugehört haben. Ja.
Möchtest du noch jemanden grüßen, Ralf?
Nein.
Okay, alles klar.
Die Liste ist zu lang. Wir haben schon überzogen. Wir sind schon bei 37 Minuten.
Noch keine Zeit, meine Damen und Herren. Nein, also da machen wir auf jeden Fall, versprechen wir ein Update zu. Und in den Shownotes vermerken wir immer noch mal so ein paar aktuelle Dokumente oder so. Möchtest du irgendwas verlinken oder irgendwelche Dokumente da reinschreiben?
Weißt du, wie das mit dem Martin in Shownotes? Fast jede Folge, die letzten 5 hast du es nicht gemacht.
Nee, habe ich nicht.
Verspricht er irgendwas, was wir in den Shownotes verlinken?
Was interessant ist, gibt es was Spannendes, was man lesen soll? Jetzt gibt es aber die Leute, die sagen nach der Podcast, Podcast-Folge.
Die wollen das sehen. Wir haben dieses Schaubild hier. Ist das ein Trox-Schaubild?
Ja, das können wir auf jeden Fall. Also wir haben sicherlich eine Präsentation, wo wir stehen im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Wir haben uns dieses 10R-System, was ich euch mal erläutert habe, auch
10 oder
mal,
9?
Mal so eingetroxt. Also es sind eigentlich 10 R's. 10. Es heißt 9R-System.
Aber es fängt bei R0 an und geht bitte bis R9.
Das haben wir eingetroxt und mal aus unserer Sicht, das kann man sicherlich verlinken, Martin, wenn du was verlinkst.
Ich würde mir das jetzt zur persönlichen Aufgabe machen, das sicherzustellen, damit ich einfach auch nicht mehr dahin
gehe. Ja, Ralf, du machst das auf keinen Fall für den. Du lässt den das schön selber machen.
Unsere Redaktion macht das sehr gerne. Ralf, vielen herzlichen Dank und euch wünsche ich natürlich einen schönen Tag und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.